Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Natürlich wieder mit Alfred Maidon.
Schön, dass du da bist. Hallo Marco.
Heute Abend ist es soweit, Mittwoch, 10. Dezember. Die FED-Entscheidung, das Wohl und Weh des Marktes hängt, glaube ich, daran. Wobei man ja schon davon ausgehen kann, es wird wieder zu einer Senkung kommen, oder?
Ja, die Wahrscheinlichkeiten sprechen klar. Dafür sehen wir gleich noch. Also die offizielle Wahrscheinlichkeit des FedWatch-Tool zeigt an 88%. Wahrscheinlichkeit, das sind klar keine 100, aber ja, doch relativ sicher. Die Frage ist, wie darauf der Markt reagieren wird. Ich habe jetzt oft gelesen, ja, sell the good news, also es kommen gute Nachrichten. Es reicht wieder, dass diese Nachrichten kommen, also wird der Markt dann fallen. Auf der anderen Seite, wenn das wiederum jeder weiß, dass der Markt danach fallen wird, wird er vielleicht das Gegenteil tun. Also wie auch immer, wichtig wird natürlich vor allem sein, wie die Fed sich äußert, wie der Ausblick sein wird, wie es mit den Zinsen weitergeht. Aber auch da ist so die Stimmung, dass man eigentlich sagt, ja, die Fed wird sich alles offen lassen. Es wird wahrscheinlich so sein, ja, man gibt keinen richtigen Ausblick aus, sondern die wird, wie es schon heißt, immer datenabhängig dann entscheiden, was man tut. Es gibt ja die beiden Faktoren, Arbeitslosigkeit auf der einen Seite, Inflation auf der anderen Seite, was man jetzt bekämpfen muss, was wichtiger ist. Aber ich glaube eher die Arbeitslosigkeit, wobei das schwierig werden wird. Auch das sehen wir gleich noch mit der Arbeitslosigkeit, mit den Jobs. Fakt ist, wir sind beim S&P oder beim US-Aktienmarkt insgesamt knapp an den Höchstständen dran. Und auch das interessant, dieses Jahr hört man das Wort Jahresendrallye eigentlich relativ selten. Santa Claus-Rallye sagen die Amis ja. Aber das spricht wiederum dafür, dass wir vielleicht genau das sehen werden. Und wenn wir dieses alte Hoch rausnehmen, dann könnte es doch mal nochmal ein schönes Jahresende werden.
Ja, schon auf Polymarket, da sind dann die Wetten.
Oder, ja, genau, also wie gesagt, die offizielle wird. Wahrscheinlichkeit, das sogenannte FedWatch-Tool zeigt an 88%. Wir sind bei Polymarkets bei 97% Wahrscheinlichkeit. Man sieht ganz gut, vor 4 Wochen war mal so eine Zeit, da war die Wahrscheinlichkeit sogar größer, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Mittlerweile spielt das keine Rolle mehr. Tatsächlich gab es zeitweise auch mal die Prognose, dass die Zinsen angehoben werden, aber das war unter 1%. Also Fakt ist, sehr wahrscheinlich werden wir die Zinssenkung sehen heute Abend. Und meine Meinung ist, dass die Märkte darauf positiv reagieren werden. Aber auch das werden wir dann sehen.
Genau, müssen wir uns ja nicht mehr allzu lange gedulden. Wir schauen mal rein in den S&P, in die am stärksten gewichteten Unternehmen dort.
Genau, man sagt ja immer so, der S&P bildet den breiten Markt ab. Das ist nicht mehr ganz so, denn wie man sieht, alleine Nvidia macht, also eine von 500 Aktien macht 7% aus. Normalerweise wäre der Schnitt, glaube ich, bei, was wäre denn das, 0,2% oder sowas. Wenn man mal die ersten 10 zusammennimmt, übrigens die ersten 9, alles Tech-Werte, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, nochmal Alphabet, es gibt ja 2 Google-Aktien, Meta, Tesla und dann auf 10 der erste Nicht-Tech-Wert, nämlich Berkshire. Die ersten 10 kommen auf fast 40% Gewicht, also 10 Aktien 40% und die anderen 490 Aktien kommen gerade mal auf 60%. Also das ist schon sehr komprimiert und der S&P-Index ist mittlerweile auch ja fast so eine Art Technologieindex. Das bemängeln viele, aber auf der anderen Seite erzeugen diese Firmen ja auch den Großteil der Gewinne. Insoweit passt das Verhältnis wieder und ich denke mal, dass sich diese Konzentration sogar noch weiter fortsetzen wird.
Apropos Technologieindex, schauen wir die Mag 7 an. Und deren Gewichtung?
Ach so, genau. Die Mag 7, ja, ich habe mal, das ist eine schöne Seite, da sieht man die ganzen Gewichtungen, verschiedene Indizes und eben auch Unterindizes. Die Mag 7 ist ja so ein eigener kleiner Index, wenn man so will. Und auch da ist die Gewichtung sehr unterschiedlich. Tesla kommt gerade mal auf 7%, Meta auch auf 8% und Nvidia ist bei über 20%. Also auch da zeigt sich doch ein sogenanntes Klumpenrisiko, wenn man so will. Mhm. Aber spannend ist, wie sich die entwickelt haben in diesem Jahr.
Da war ich wirklich überrascht, als ich es vorhin
Ja, da war ich auch sehr überrascht. Tatsächlich haben nur 2 Werte der Mag 7 sich besser entwickelt in diesem Jahr als der S&P selber. Und das waren Google mit über 60% plus und Nvidia mit über 30% plus. Der S&P liegt bei, ich glaube, 16-17% und Microsoft, Tesla, Apple, Meta und vor allen Dingen Amazon waren alle schlechter als der S&P. Also in diesem Jahr waren es nicht nur die Mag 7, die den S&P getrieben haben, sondern eben auch diese anderen 490 Werte, die tatsächlich auch sich zum Teil sehr gut entwickelt haben.
Da hat sich so ein bisschen umgedreht, denn 2024 waren sie ja vor allem die
Genau, das ist jetzt doch ein bisschen breiter aufgestellt, die Aufwärtsbewegung, als sie im letzten Jahr war.
Wenn wir noch auf den Nasdaq 100 blicken, wie kann es denn überhaupt mit den Tech-Werten im nächsten Jahr weitergehen? Werden sie wieder so wichtig wie letztes Jahr oder dann eher so mitspielen?
Ja gut, das war jetzt kein schlechtes Jahr für Tech-Werte. Jetzt nicht unbedingt die großen, aber wenn man so die zweite, dritte Reihe schaut, viele Anbieter im KI-Bereich, Anbieter von Rechenzentren, haben sich verdreifacht, vervierfacht. Da gab es wirklich erstaunliche Entwicklungen. Insoweit war es ein gutes Tech-Jahr und ich glaube, nächstes Jahr könnte es sogar noch ein besseres werden. Und ja, die KI-Branche lebt und tobt. Auch das sehen wir gleich noch.
Das schauen wir noch auf den Index.
Genau, der Nasdaq, da ist die Fokussierung noch extremer. Das habe ich mal mitgebracht, weil das ja auch ein Index ist, den man sich gerne mal anschaut. Schauen wir auf die Gewichtung.
Schauen wir auf die Gewichtung, genau. Die
aber auch der Nasdaq 100 ist knapp unterm Allzeithoch. Also das gilt eigentlich für alle Indizes. Da ist es noch extremer. Da macht Nvidia, weil es eben nur 100 Werte sind, 13% aus. Und die Top 10 kommen auf rund 50%. Also die ersten 10 Aktien machen die Hälfte des ganzen Index aus und die anderen 90 Aktien eben auch die Hälfte. Und das ist ja eben noch extremer, klar, weil es natürlich auch ein Technologieindex ist. Und da sieht man auch ganz gut, dass nach Tesla mit 4%, da kommt schon ein Riesensprung, dann Palantir kommt nur auf 1% und viele Werte sind bei 0, irgendwas Prozent, spielen kaum eine Rolle. Also ist schon sehr technologielastig und ich glaube tatsächlich, dass sich diese Fokussierung noch verstärken wird im nächsten und übernächsten Jahr.
Du hast uns noch eine Grafik mitgebracht, wo ich jetzt im ersten Moment, sie sieht beeindruckend aus, nicht ganz einschätzen konnte, was ja, sieht
schön,
man da eigentlich?
Schön bunt. Zwei Säulen. Das sind einmal US-Tech-Werte und das sind einmal europäische Tech-Werte. Das sind aber zwei unterschiedliche Zahlen. Und zwar sind das hier die Steuereinnahmen der Europäischen Union von diesen Technologiefirmen, also der größte Konzern SAP, Adyen etc. Und das sind nicht etwa die Steuereinnahmen der USA, sondern das sind die Strafen der EU gegen diese US-Firmen. Das heißt, die EU verdient mehr mit den Strafen gegen Technologieunternehmen als mit den Steuern der eigenen Tech-Firmen. Finde ich also fast schon erschreckend, muss ich sagen. Aber tja, so ist es halt.
Auch überraschend.
Also vielleicht sollte man mal zusehen, dass man lieber statt Strafen zu verhängen, lieber mal die eigenen Firmen ein bisschen mehr nach vorne bringt.
Ja, das wäre wünschenswert.
Ja.
Dann schauen wir mal auf Silber, denn da kann man gleich bei Positivem bleiben. Rekordrallye geht weiter. 60-Dollar-Marke erstmals durchbrochen.
Genau, wir haben das alte Hoch hier schon lange rausgenommen, die 50. Dann gab es nochmal einen Rücksetzer auf unter 50 und jetzt nimmt die Rallye richtig Fahrt auf. Das hat verschiedene Gründe. Der Markt ist ja ohnehin schon sehr lange angespannt. Die Lagerbestände sind relativ niedrig. Bei diesem Spike hier war es ja mal so, da war sogar mal Gefahr, dass Silber komplett ausverkauft wird. Dann hat man ja Silber von Amerika nach London geflogen. Dann lief es wieder halbwegs. Aber was jetzt passiert ist, jetzt kamen zuletzt auch noch die ETF-Käufer auf den, haben Silber für sich entdeckt, haben massiv Silber gekauft über ETFs und das muss ja 1:1 gegengekauft werden. Das sieht man hier. Wir haben in der letzten Woche fast 20 Millionen Unzen an Silber-ETFs neu Käufe gehabt. Und das war das zweithöchste Niveau im ganzen Jahr. Nur im Juli hatten wir mal eine Woche, die noch besser war. Und das kommt auf einen sehr ausgetrockneten Markt. Und das treibt den Preis jetzt in die Höhe, weil tatsächlich die Nachfrage aus der Industrie ist anhaltend hoch. China kauft auf dem Markt und jetzt eben noch die ETF-Käufe. Es könnte richtig eng werden und man sieht hier, es ist schon extrem. Im Langfristchart sieht man, das ist schon vergleichbar mit den Steigerungen 2011 und 1980. Es gibt aber einen Unterschied zwischen diesen Anstiegen und dem, denn dieser hier ist vor allen Dingen fundamental begründet, durch diese hohe Industrienachfrage von der Solarindustrie, von der Rüstungsindustrie, die Elektronikbranche braucht Silber, alle brauchen Silber. Das gab es damals nicht. Damals, das waren Spekulationsblasen. Das hier ist, glaube ich, eher das Ergebnis eines jahrelangen Silberdefizits, was sich jetzt explosionsartig in steigenden Preisen niederschlägt. Und wir werden natürlich Rücksetzer bekommen, aber ich glaube, dass diese 60 Dollar oder 61, wo wir jetzt stehen, noch lange nicht das Ende sind.
Wir können, genau, das haben wir noch. Und wir haben auch noch den Vergleich von Gold und Silber, aber schon erstmal davor.
Genau, das ist das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis von Gold und Silber. Und da waren wir bis vor kurzem noch bei fast 100 oder sogar über 100. Jetzt sind wir bei um die 75, glaube ich, 76, 77 in dem Dreh. Ist immer noch sehr hoch. Wenn man mal schaut, der Chart geht zurück bis 1687, also ein sehr langer Silberchart. Lange Zeit war das Gold-Silber-Ratio bei 15. Das heißt, 15 bedeutet, ich bekomme für eine Unze Gold 15 Unzen Silber. Jetzt bekomme ich eben für eine Unze Gold über 70 Unzen Silber. Und man sieht ganz gut, dass wir diese Spitzen von 90, 100 nur ganz kurz immer erreicht haben. Der Durchschnitt liegt bei 29 und zweite Standardabweichung, da weiß ich jetzt auch, was es ist, das sind nämlich 95% der Fälle lag der Wert in diesem Bereich. Das weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall lag er in 99% der Fälle unterhalb von 80, 90 und nur ganz selten darüber. Ob wir jetzt auf diesen Durchschnitt zurückfallen, glaube ich nicht, aber zumindest, sagen wir in den letzten, man sieht es ja hier, der Durchschnitt in den letzten vielleicht 50 Jahren lag so bei 60, 50 in dem Bereich. Und wenn es dahin geht, dann ist bei Silber noch deutlich Luft nach oben. Wir haben ja ohnehin zuletzt tatsächlich beim Silber ganz schön aufgeholt. Das sehen wir nämlich jetzt.
Genau, da noch den. Der kommt gleich. Ach so. Wir schauen nochmal kurz auf, oder wir können noch darauf.
Nee, jetzt machen wir erst das, weil das ist nämlich. Das passt da nicht. Sieht man ganz gut, dass. Wieso ist eigentlich Silber? Silber ist in Gold und Gold ist in Schwarz. Also man sieht ganz gut, dass Gold in Schwarz den Meister des Jahres besser gelaufen ist als Silber. Dann liefen beide parallel nach oben und jetzt in den letzten Wochen ist Silber extrem stark gestiegen und Gold eigentlich gar nicht mehr. Silber hat sich also endlich von Gold abgekoppelt, was auch durchaus Sinn macht, denn Silber wird zu 60% eben als Industriemetall genutzt und auch verwendet, während Gold ja eigentlich nicht für die Industrie gebraucht wird. Insoweit macht das Sinn und die Frage ist, wie weit kann Silber noch steigen? Ich hatte letzte Woche ja gezeigt, dass inflationsbereinigt das alte Hoch eigentlich bei 150 Dollar lag, dass wir diesen Wert durchaus sehen können. Jetzt gibt es eine ganz spannende Berechnung und zwar, wir haben ja diese Tassenformation mit Henkel. Und man sagt immer, dass wenn diese Oberkante der Tasse erreicht wird, das Kurspotenzial genauso groß ist wie das Kurspotenzial vom Boden der Tasse bis zum Rand. Und vom Boden der Tasse bis zum Rand ist der Silber um 1110% gestiegen. Wenn ich jetzt vom Rand nochmal diese 1110% draufrechne, dann lande ich bei 700 Dollar.
Und in welchem Zeitraum müssten diese 1100%?
Das ist eine gute Frage. Also das ist jetzt keine Sache, die innerhalb von ein paar Wochen passiert. Man sieht ja hier, dass allein dieser Henkel, der hat 12 Jahre gedauert. Und das hier waren, glaube ich, fast 40 Jahre. Also, naja, sagen wir mal 10 bis 12 Jahre.
Okay, gut. Hat man also jetzt noch genug Gelegenheit oder Zeit einzusteigen, aber man sollte nicht so lange warten.
Also Fakt ist bei Silber, ich habe Silber in meinem Report schon ziemlich lange mit Hebelzertifikaten. Ich habe jetzt gerade gestern 2 Gewinne realisiert, einmal 700% und einmal 900%. Da hat sich tatsächlich ein Silberschein verzehnfacht. Mhm. Aber bin immer noch investiert, denn tatsächlich glaube ich, dass wir noch deutlich höhere Kurse sehen werden. Und ich gehe auch fest davon aus, dass wir die 100 Dollar im nächsten Jahr erreichen werden. In diesem Jahr kann noch alles passieren. 70 Dollar ist noch möglich. Der Kaufdruck ist enorm und das Angebot kann gar nicht so schnell wachsen, weil bis so eine Silbermine oder eine Goldmine in Betrieb geht, und Silber ist ja in der Regel ein Beiprodukt, das dauert doch 7, 8, 9, 10 Jahre, und insoweit leiden wir jetzt unter dem, was wir in den letzten Jahren nicht an Angebot geschaffen haben.
Man kann natürlich auch aus der Branche auf ein paar Player setzen, auf Minen, wie du schon zum Beispiel gerade erwähnt hast. Da gibt es zum Beispiel Sierra Madre Gold and Silver.
Genau, es gibt natürlich viele große Produzenten, es gibt viele kleine Explorationsfirmen oder Firmen, die erst noch dabei sind, Produktion aufzubauen. Sierra Madre Gold ist so dazwischen, das ist schon ein Produzent, aber ein kleiner Produzent, der auch weiterhin exploriert. Spannende Geschichte, attraktive Bewertung, man baut jetzt seine Kapazitäten aus. Und man ist in Gesprächen, tatsächlich vielleicht noch zu akquirieren. Im Moment, ganz interessant, während Silber ja das Oktoberhoch schon überschritten hat, sind wir bei Sierra Madre noch drunter. Also hier vielleicht noch eine Chance, dass es hier eine Nachholbewegung gibt. Und ja, auch ein recht attraktiver Preis für unter einem Euro. Natürlich spekulativ, kleiner Produzent, es gibt immer Risiken durch irgendwelche Umwelteinflüsse oder sonstiges, dass die Produktion auch mal schlechter ausfällt als erwartet. Aber schöne Geschichte, viel Wachstumspotenzial für denjenigen, der vielleicht nicht unbedingt direkt Silber kaufen möchte, sondern auch keinen von den großen Produzenten, sondern mal was aus der Reihe haben will.
KI, kommen wir da drauf zu sprechen. Nvidia sind wir jetzt gleich eingeblendet. Die USA haben ja den Chipverkauf der Hopper 200 Chips nach China erlaubt. China ist jetzt ein bisschen vorsichtig schon wieder, aber grundsätzlich ist da schon neues Potenzial für Nvidia am Horizont erkennbar.
Genau, Trump hat das mal wieder clever gemacht, hat gesagt, hey, ihr dürft jetzt die Chips wieder nach China verkaufen, aber gebt mir 25%. Da ist er immer ganz, also wenn er irgendwelche Deals erlaubt, dann will er immer irgendwas abhaben. Ist ja gar keine schlechte Strategie, dass der Staat auch was dran verdient. Ja, das hat Nvidia aber nicht so ganz geholfen bisher. Es gab ja zuletzt auch so ein bisschen Druck, weil Meta gesagt hat, man will Chips von Google kaufen. Und also es ist Fakt, dass auch wenn Google Chips baut oder andere Chips baut, dass die Nachfrage so groß ist, dass komplett der Markt leergefegt wird. Nvidia hat keine Probleme, Chips zu verkaufen. Die China-Verkäufe braucht Nvidia auch nicht unbedingt, hat man ja gesehen, seit einigen Quartalen ist ja China bei Null. Jetzt kommen da vielleicht wieder ein paar Millionen, vielleicht auch ein paar Milliarden dazu, aber ich glaube, der Absatz vor dieser Verbannung war bei 15%, 10-15% China-Anteil. Das wäre natürlich schön, wenn das wieder zurückkommen würde, aber Nvidia ist nicht darauf angewiesen. Fakt ist, ich finde die Aktie immer noch günstig, jetzt noch viel mehr, als sie bei über 200 war. Das KGV ist niedriger als das Wachstum. Das Wachstum ist anhaltend hoch. In der Größenordnung mit 50-60% zu wachsen, ist schon wirklich erstaunlich. Und die Nachfrage nach den Chips lässt einfach nicht nach. Insoweit punktum muss man haben.
Wir schauen uns mal die Chip-Geschichte an. Die USA und die China-Chip-Produktion.
Genau, das ist nämlich eine ganz spannende Sache. Die Chinesen produzieren ja selber Chips auch. Aber man sieht, in diesem Jahr haben die Amerikaner 3,7 Millionen Chips hergestellt, davon natürlich über 90% von Nvidia. Und wobei, hier sehe ich gerade Nvidia, sind wir nur, okay. Also der Großteil von Nvidia und im Vergleich dazu die Chinesen, je nach Schätzung von unterschiedlichen Analysten, zwischen 40.000 und 160.000. Also das ist schon ein Bruchteil. Und das heißt, die Chinesen brauchen schon die Chips aus den USA. Oder sie müssen ihre eigene Produktion hochfahren, was sie natürlich versuchen werden. Aber die Prognose für dieses Jahr sieht nicht viel besser aus. Die Amerikaner werden die Chipproduktion nahezu verdoppeln. Und ja, die Chinesen bleiben auf dem niedrigen Niveau. Also jetzt ist natürlich die Frage, sollen die Amerikaner die Chips exportieren nach China? Es gibt Amerikaner, die sagen, ja, wir wollen unser Know-how bei uns behalten. Es gibt ja dieses Rennen zwischen USA und China, wer bei der KI die Führung übernimmt. Ich glaube, jetzt hat man einen ganz guten Weg gefunden, dass man einfach sagt, hey, Nvidia, ihr könnt wieder ein paar Chips verkaufen, aber jetzt nicht die allerneuesten und auch nicht in riesengroßen Stückzahlen.
Da sind wir die Ausgaben der jetzt wieder amerikanischen Unternehmen seit KI aufkam.
Genau, das sind tatsächlich die Ausgaben der großen Hyperscaler, wie sie schon heißen, Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, also die vier großen KI-Firmen, die mächtig in Datencenter investieren und die natürlich auch große Nachfrage nach Chips erzeugen. Und da hieß es ja immer, oder ich habe diese KI-Blase und die Investitionen gehen zurück oder wachsen nicht mehr. Tatsächlich sieht es ganz anders aus. Also hier wurde ChatGPT kam raus 2022, dann gab es erstmal ein Jahr sogar so einen Rückgang bei den Ausgaben und jetzt in diesem Jahr sind wir bei über 300 Milliarden Dollar und das wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Und zwar alle werden ihre Ausgaben erhöhen, die einen mehr, die anderen weniger. Soweit ist für Nachfrage ausreichend gesorgt.
Jetzt immer noch die steigenden Umsätze von
OpenAI. Genau, das war das nächste Problem. Es hieß ja dann immer zwischendrin, ja, es wird so viel investiert, aber kommt das Geld auch wieder raus? Kann man mit KI wirklich Geld verdienen? Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, klar, KI, alleine durch die Jobeinsparung wird man die Profitabilität erhöhen, die Produktivität erhöhen massiv. Aber am Beispiel von OpenAI sieht man auch, dass die Umsätze doch da sind. OpenAI hat im Jahr 2023 eine Milliarde Dollar umgesetzt, im Jahr 2024 4 Milliarden, in diesem Jahr werden es 12 Milliarden. Ich glaube, es gab noch nie eine Firma auf diesem Planeten, die innerhalb von 2 Jahren ihren Umsatz verzwölffacht hat. Mhm. Vor allen Dingen auf dem Niveau. Wir reden ja nicht von ein paar Millionen, wir reden von 1 Milliarde auf 12 Milliarden. Und im Jahr 2029 sollen es 100 Milliarden werden. Das war die Prognose vom Herbst letzten Jahres. Da hatte man nur ChatGPT, API und andere Einnahmen. Jetzt kommen noch in der neuen Schätzung Agenten dazu. Und ganz neue Produkte. Und da geht man davon aus, dass es bis 2029 sogar 125 Milliarden Dollar werden können.
Das ist in 4 Jahren.
Ja, also man verzehnfacht jetzt nochmal den Umsatz in 4 Jahren. Und das von diesem Niveau. Jetzt kann man natürlich anders argumentieren. OpenAI wird ja bewertet mit, ich glaube, rund 500 Milliarden. Das ist natürlich schon ambitioniert. Gut, bei 125 Milliarden kommt es dann ungefähr so hin, ganz grob. Schauen wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall, Fakt ist, mit KI kann man Geld verdienen, vor allen Dingen kann man hohe Einsparungen durchführen, gerade was die Jobs angeht.
Apropos.
Genau, und das sehen wir nämlich hier. Das ist eine, also fast schon erschreckende Grafik. In Gelb oder Gold, das ist der S&P 500. Und das Blaue, das sind die neuen Jobs, die neu geschaffenen Jobs in den USA. Und da sieht man, dass beide Linien eigentlich immer parallel gelaufen sind, bis ChatGPT rauskam. Und da ist der S&P auf einmal nochmal richtig gestiegen. Und ja, die neuen Jobangebote sind zurückgegangen. Und ja, diese Schere ist wirklich bemerkenswert und gab es auch in der Geschichte so noch nie. Und ist wirklich zurückzuführen auf eben, ja, auf KI, dass eben doch schon, also vor allen Dingen weniger Leute eingestellt werden, aber es gab ja auch schon recht große Entlassungen, Salesforce oder auch, ja, andere haben Tausende von Stellen schon abgebaut. Und dieser Trend wird sich wahrscheinlich noch beschleunigen und wird dazu führen, dass wir natürlich, ja, mehr Arbeitslose haben, aber die Produktivität der Firmen extrem zunehmen wird. Und zwar nicht nur der KI-Firmen, sondern auch eigentlich aller Firmen. Erstmal Dienstleistungen, weil natürlich da zuerst die Jobs ersetzt werden. Das sehen wir hier ganz schön. Das sind die neuen Jobangebote. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, also 24 auf 25. Welche Jobs am größten gefährdet sind, da sieht man Computer, Graphic Artist, Compliance Spezialist, Fotografen, Schreiber, also alles Dienstleistungen, die von KI übernommen werden können, da gehen die Jobs oder die Angebote jetzt schon zurück. Und ja, wenn dann noch erst die Roboter kommen, dann werden auch Berufe außerhalb des Dienstleistungssektors erfasst. Es gibt übrigens eine neue Studie vom MIT Research, ja, eines der angesehensten Institute, die sagen, wir sind jetzt bei KI schon so weit, dass wir rein theoretisch 12% aller Arbeitskräfte der Welt durch KI ersetzen können. Und das ist schon eine ganze Menge, 12%. Da reden wir schon von einigen Millionen Arbeitsplätzen. Und diese Zahl wird sicherlich in den nächsten Jahren noch massiv anwachsen.
Dann noch ein letztes Wort zum Nvidia-Chart, wo du hast am Anfang schon gesagt, dass der Rücksetzer ja gute Kaufgelegenheit ist. Dann machen wir gleich weiter. AMD, würdest du da auch sagen, momentan drauf setzen?
Ja, finde ich sogar noch interessanter, weil AMD tatsächlich in der Lage ist, sich als zweite Kraft zu etablieren. Natürlich auch AMD jetzt runter gelitten so ein bisschen unter diesen Gerüchten oder unter dieser Fantasie, dass jetzt ja Google auch eigene Chips macht. Es machen viele mittlerweile eigene Chips, aber die Frage ist ja, welche Qualität haben sie? Und da ist Nvidia unangefochten und AMD die ganz klare Nummer zwei. Insoweit finde ich diesen Rücksetzer sehr spannend als gute Kaufgelegenheit.
Baidu, sprechen wir darüber, auch eine deiner Lieblinge. Das Hoch aus dem Oktober, denkst du, das kann bald wieder angelaufen werden?
Ja, doch. Da gehe ich jetzt mal stark von aus. Baidu hat übrigens auch nicht nur gesagt, man macht eigene Chips, sondern man hat jetzt auch bekannt gegeben, ganz offiziell, dass man die eigene Chip-Tochter die eigene Chip-Tochter, wie immer sie heißt, an die Börse bringen wird, wahrscheinlich im nächsten Jahr schon. Und das hat natürlich den Kurs ein bisschen nochmal beflügelt. Vor allen Dingen wird das dann auch zeigen, wie viel Baidu wirklich wert ist. Denn im Moment ist es ja so, dass man leidet immer noch darunter, dass man dieses Kerngeschäft, dieses Werbegeschäft hat. Aber dahinter verbirgt sich ein rasant wachsender KI-Konzern eben mit Chip-Fantasie. Hochgradig spannend. KGV ist irgendwie bei 11, 12. Also es ist wirklich, finde ich, völlig unter Wert verkauft. Das ist eine Aktie, die man wirklich haben sollte.
Dann schauen wir auf Applied Digital. In diesem Jahr schon über 260% zugelegt. Sehen auch gleich die Aufwärtsbewegung.
Sieht man mal, wie stark diese Aktien schwanken. Applied ist ja auch ein Anbieter von Rechenzentren. Wir waren bei fast 40, sind dann runter bis auf 20. Die Aktie hat sich ja so fast halbiert. Ich mache es ja in meinem Report immer so, dass ich zwischendrin auch mal, die Aktie habe ich schon recht lange im Bestand, aber immer wieder auch mal mit Hebelspekulationen dazu kaufe. Und ich habe tatsächlich hier ziemlich genau im Tief nochmal ein Hebelprodukt gekauft, das sich jetzt, glaube ich, fast verdreifacht hat. Tatsächlich von diesen 20 jetzt wieder 50% rauf innerhalb kürzester Zeit. In diesen Kursschwankungen muss man leben oder man kann eben auch darauf spekulieren, je nachdem, wie man das haben will. Ich finde die Aktien weiterhin spannend. Ich finde auch, das aktuelle Niveau ist noch nicht zu teuer und Applied kann durchaus noch den einen oder anderen größeren Kunden an Land ziehen. Man hat ja CoreWeave als ganz großen Kunden, aber da ist noch Platz durchaus für ein, zwei weitere.
Iron, auch da gerne ein Update dazu. Was gibt's hier Neues?
Genau, Iron heißt ja eigentlich schon lange Iron, schon seit über einem Jahr, aber vielfach wird sie noch Iris Energy genannt. Ich sage jetzt neuerdings Iron, weil das ist eigentlich der richtige Name. Auch ein Anbieter von Datencenter, ein ehemaliger Bitcoin-Miner, der immer noch Bitcoin-Mining macht, aber das ist eigentlich jetzt fast schon ein Randgeschäft geworden. Großer Auftrag von Microsoft. Auch hier können weitere Aufträge kommen. Auch hier die Aktie, nachdem sie sich, ja, ich glaube, mehr als verfünffacht hat in der Spitze, hat sie sich jetzt auch fast halbiert. Und auf diesem Niveau ist es recht spannend. Ähnlich wie bei Applied, dieser Kursrücksetzer wurde auch noch ein bisschen verstärkt, weil man sich ähnlich wie Applied am Kapitalmarkt per Wandelanleihe Geld besorgt hat. Ich glaube, Iris Energy waren es 2 Milliarden Dollar. Das ist, macht auch Sinn. Ich meine, wenn ich einen Auftrag habe von Microsoft für Datencenter, dann muss ich die auch bauen, dann brauche ich eben auch Geld. Insoweit ist es eigentlich jetzt kein Drama und nur eigentlich zwingend erforderlich. Und wieder eine ganz gute Chance, nochmal relativ günstig in diese Aktie reinzukommen.
Dann Netflix, nächstes Thema. Wie schlecht oder schlimm wäre es denn für Netflix, wenn jetzt doch Paramount hier noch den Warner Brothers Deal wegschnappt?
Das wäre das Beste, was passieren kann. Ja? Das wäre ja.
Müssen Sie da nicht diese 5 Milliarden zahlen?
Diese ja, aber das sind lieber die 5 Milliarden als 70 für einen Klotz am Bein. Mhm. Das Problem ist ja folgendes. Du kennst ja auch die Filme, die KI mittlerweile macht. Diese Kurzfilme, die sind ja schon recht gut. Mhm. Und die werden besser und die werden länger. Und es wird irgendwann die ersten Spielfilme geben durch KI. Und dann weiß ich nicht, ob man unbedingt noch ein Studio braucht, was Filme produziert. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also alle Analysten sagen eigentlich, und ich schließe mich da komplett an, es wäre besser, wenn Netflix sich das Geld sparen würde und würde lieber selber weitermachen, so wie man, das ist ja sehr erfolgreich, man braucht kein Filmstudio, ist gar nicht erforderlich. Und das wäre wirklich wünschenswert, wenn man da flexibel bleiben würde und nicht noch so einen Klotz am Bein hätte, den man mit sich rumstellen muss, wo man immer Gefahr hat, dass man Filmstudios vielleicht doch eines Tages gar nicht mehr braucht.
Wobei es wahrscheinlich ja auch die Rechte jetzt so an Harry Potter oder so sind, die vielleicht noch viel mehr wert sind, als wie du sagst, die Studios. Ja,
das weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist schon spannender, eine neue Serie zu produzieren, dafür lieber eine Milliarde oder auch zwei auszugeben, als irgendwelche alten Kamellen rauf und runter. Da kann man sich auch die Rechte kaufen und das dann selber setzen.
Ja,
also,
das macht man ja, aber dass man dann die Serie, jetzt kommt ja diese Harry Potter-Serie, die hatte man dann ja auch wahrscheinlich im eigenen Portfolio.
Ja, klar, aber wie gesagt, auf einen Schlag jetzt da 70 Milliarden rauszufeuern,
Noch ist es ja nicht sicher, vielleicht also kommen wir doch zum
Zug. Ich sehe es eher so, ich würde jetzt sogar sagen, auf dem aktuellen Niveau, die Aktie kann man sich mal reinigen. Ich finde Netflix eh eine spannende Sache, auch langfristig. Und wir haben jetzt einen Rückgang von 130 auf unter 100. Rund 30%, das ist schon ganz ordentlich. Und jetzt zu hoffen, dass die Übernahme nicht klappt, und dann, glaube ich, sehen wir ruckzuck wieder deutlich höhere Kurse. Also ist so eine Spekulation, hoffentlich wird es nichts.
Gut, wir werden es abwarten. Also Paramount versucht ja ihr Bestes und ja, die haben ja Trump auf ihrer Seite, also Paramount.
Genau, also das ist schon vielleicht eine ganz gute Spekulation, die Anti-Netflix-Wette praktisch.
Okay.
Oder die Anti-Warner Bros.
Anti-Übernahme.
Anti-Übernahme, genau.
Für Netflix. Standard Lithium, da schauen wir noch drauf. Was hat sich denn da zuletzt getan, auch beim Lithiumpreis?
Ja, erstmal bei Standard Lithium selber kam gestern die Meldung, dass man großes Interesse hat von, ich glaube, drei verschiedenen Kredithäusern für die Finanzierung der Produktionskosten der Lithiumproduktion. Da fehlen Standard Lithium noch schlappe 1,1 Milliarden Dollar. Also von den 1,45 hat man jetzt schon einen Teil durch eigenes Geld, dann kriegt man noch 225 Millionen vom Staat. Aber der Löwenanteil, diese 1,1 Milliarden, das war immer noch offen. Jetzt hat man gleich drei Interessenten. Und es ist zwar noch nichts unterschrieben, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass jetzt die Finanzierung dann wohl durch ist. Und das hilft natürlich schon, wenn ich weiß, ich kann mein Projekt tatsächlich beginnen zu bauen. Und das wäre dann Baubeginn wäre nächstes Jahr, 2 Jahre ungefähr. Und ab 2028 könnte man dann Lithium produzieren. Das heißt, aus dem ewigen Explorer wird dann wirklich mal ein Produzent. Und jetzt hat man quasi den letzten Meilenstein mit dieser Finanzierung oder fast sicheren Finanzierung geschafft. Und ja, das sieht gut aus. Und dieser Rücksetzer, also erstmal der Anstieg war vielleicht ein bisschen zu stark. Dieser Rücksetzer kam dann durch diese Kapitalerhöhung, weil man auch eigenes Geld investieren will in die Produktion. Das Geld hat man jetzt und jetzt ist quasi der Rest auch da und soweit feuerfrei.
Dann schauen wir uns mal den Lithiumpreis an, wie der sich zuletzt entwickelt hat.
Genau, da sieht man nämlich tatsächlich, dass der Lithiumpreis doch recht ordentlich gestiegen ist. Das sind die Preise vom Spotmarkt in China. Wir waren im Tief bei 60.000 Renminbi und sind jetzt 50% höher, bei über 90.000 oder über 50% höher. Und das ist schon ganz erstaunlich. Vor allen Dingen auch schön, dass es diesmal nicht nur einmal so ein Spike war, sondern dann Korrektur. Und jetzt ging's. Also es ist schon ein richtiger Aufwärtstrend, der entstanden ist, auch relativ kurzfristig, relativ frisch. Aber insgesamt ist ja auch die Stimmung wieder besser geworden. Es gibt wieder mehr Gespräche. Hier sieht man mal langfristig, da ist eigentlich noch gar nicht viel passiert. Wir waren tatsächlich schon mal bei 600.000, also der Lithiumpreis hat sich ja gezehntelt. Vom Tiefweg jetzt 50%, aber das ist zumindest ein Preis, mit dem auch die Lithiumbranche sehr gut umgehen kann, mit dem man wieder arbeiten kann, wo auch wieder Lithiumprojekte in Gang gebracht werden, wo Interesse an Projekten besteht. Und es ist zu befürchten, und das sehen wir gleich, dass Lithium schon sehr bald wieder knapp wird. Wir haben in diesem Jahr noch ein Überangebot, das ist eine ganz neue Studie von JP Morgan, in diesem Jahr noch ein Überangebot von 77.000 Tonnen und im nächsten Jahr wird es ein Unterangebot geben, das heißt eine Knappheit. Es werden 5% des Lithium, das man braucht, fehlen und das wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Und bei Lithium ist es ähnlich wie bei Silber sogar noch schlimmer, weil eine Lithiumproduktion dauert noch länger von einem Projekt zur Produktion. Das sind mindestens 10 Jahre, teilweise sogar 12 oder 15. Und alles, was man in den letzten Jahren nicht gemacht hat, weil die Preise eben so tief waren, das fehlt jetzt und die Zeit fehlt auch. Und deswegen wird man dieses Defizit kaum verhindern können. Dafür ist einfach jetzt schon viel zu spät. Und das wird sich natürlich niederschlagen in steigenden Preisen. Also das sieht gut aus für die Lithiumbranche insgesamt und für Standard Lithium ganz besonders und auch für
Liftpower,
denn auch hier gibt es jetzt endlich wieder Gespräche und zwar in jeder Richtung. Also es gibt wieder Anfragen. Liftpower hat ja ein sehr gutes Projekt in Kanada, was man schon sehr weit entwickelt hat. Man hat noch weitere Projekte und man ist auch in Gesprächen, eventuell noch neue Projekte dazu zu nehmen. Also es gibt viel in der Pipeline. Und auch hier, die Aktie hat sich schön erholt, hat sich vom Tief weg jetzt fast verdreifacht. Aber wir bleiben langfristig dabei, aber wir waren auch schon mal bei 10 Euro, jetzt sind wir bei knapp 3. Da ist auch noch viel Luft nach oben. Und das ist immer so bei Lithium. Liftpower hat jetzt ein gutes Projekt, was ziemlich weit ist und noch 3, 4 andere, kleinere Projekte. Was ist dieses Projekt wert? Wenn der Lithiumpreis, als er im Keller war, ist das Projekt quasi nichts wert, weil niemand will es haben. Und jetzt auf einmal ist es wieder was wert und zwar... Ja, die Frage ist, wie viel? Also in den guten Zeiten war es vielleicht $1 Milliarde wert, jetzt vielleicht 500 Millionen. Schwer zu sagen, aber das steht und fällt mit dem Lithiumpreis. Und das ist ganz wichtig, dass der wieder angezogen ist. Und jetzt können auch wieder Projekte exploriert werden. Und ganz wichtig ist auch, dass ähnlich wie Standard hat auch Liftpower in der ganzen Zeit, auch wo der Lithiumpreis im Keller ist, immer weiter gearbeitet, immer weiter exploriert, neue Ergebnisse gebracht, weil man eben clever war und sich rechtzeitig das Geld besorgt hat, das man für diese Arbeiten benötigt.
Dann war das Schlusswort für heute, Alfred. Wir sind am Ende der Sendung. Danke dir für deine Einschätzungen. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.